Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart.
Alleluia, alleluia. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn Sie in Google eingeben, worum beten Deutsche oder worum betet man so, also dann habe ich vor allem eine Statistik gefunden, die können Sie selber auch suchen, von Statista, das ist eine Firma, ein Unternehmen, die eben Statistiken erhebt. Und das muss, also wenn ich mich recht erinnere, aus dem letzten Jahr sein, das ist eine Auflistung von den Menschen, die sagen, sie beten. 40%, also der höchste Prozentteil, ist bei Begräbnissen. Also es ist der Anlass, wenn jemand stirbt, ein Trauerfall ist, dass Menschen sagen, da beten sie. Und dann in der Folge danach, so die drei größten, sind dann noch Momente des besonderen Danks und Glücks im Leben, also dass irgendwie was besonders Gutes, Schönes geschieht und dann dafür gedankt wird. Dann die Bitte für Angehörige und Freunde in Not und dann wird schon deutlich weniger. Und als letztes war dann irgendwie aufgeführt, 2% beten, wenn ein Fußballspiel ist. Also wer der behauptet, die Fußballfans beten alle, aber scheinbar gar nicht so viel. Also das ist diese Statistik und die habe ich deshalb aufgerufen. Mit der Lesung von heute, mit dem Salomo und wie er betet, stellt sich ja die Frage, worum beten wir? Ist es eigentlich egal sozusagen? Ist jedes Gebet gleich? Gott hört uns, sieht uns, also an sich, und ist ja auch jedermanns und jeder Frau's Privatsache, was mischen wir uns da ein oder können wir da überhaupt etwas drüber sagen, ob jetzt ein Gebet gut ist oder nicht? Eine kurze Impulsfrage an Sie. Was würden Sie sagen, wenn Sie eine private Statistik jetzt machen würden? Was sind so die Top 3, worum Sie beten? Wie schaut Ihr Gebet aus? Was sind so die drei Momente, Anliegen, in denen Sie oder um die Sie normalerweise beten. Können wir gerne kurz die Augen schließen, eine kurze Stille machen und dann macht jeder so eine eigene kurze Statistik. Heute der Samuel. Die Situation ist ganz spannend, denn der Samuel ist ja der Sohn des Königs David. David, ganz kurz davor, im Kapitel davor, vor seinem Tod, gibt ihm noch die letzten Worte mit Vater zum Sohn. Das ist schön zu lesen, wem sagt, mein Sohn sei mannhaft, folge den Rechtsvorschriften, folge den Wegen Gottes und du wirst zahlreiche Nachkommen haben. Ist jetzt nicht wortwörtlich, aber wenn Sie es lesen, wirklich so das letzte Vermächtnis, was David seinem Sohn mitgibt. Und jetzt ist sozusagen Regierungsantritt vom Salomo, er wird ein junger König und dann betet er dieses auch sehr bekannte Gebet und darunter heißt es dann, es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Also ich glaube, es soll jetzt heute nicht um Bewertung gehen, aber mehr um die Frage, was macht ein Gebet zu einem Gebet, das Gott gefällt, das Gott berührt, das im Einklang mit Gottes Willen ist, und dieses Gebet vom Salomo ist so ein Gebet. Zwei Hauptgründe. Und der erste ist spannenderweise gar nicht so sehr der Inhalt des Gebets, sondern was dieses Gebet über den Charakter vom Salomo aussagt. Er ist jung und er könnte auch einfach drauf losgehen oder sagen, gut, jetzt mache ich mein Ding, neuer König, neue Regeln, ich werfe alles über den Haufen, wie auch immer. Also er könnte Projekte schmieden, Strategieplanungen, wie auch immer. Aber er hat die Demut, um seine Grenzen zu wissen und auch um die Verantwortung. Also er tritt ein Königtum für das Volk Israel an. Und es ist nicht nur ein politisches Amt, das Volk Israel definiert sich dadurch, dass es Gott gehört. Nicht nur, also nicht primär dadurch, dass es eine bestimmte Geografie hat, sondern es ist Gottes Volk und er weiß, diese Aufgabe ist unglaublich groß. Und er bildet sich nicht ein, dass er jetzt sozusagen der Oberchecker ist, sondern er weiß um seine Grenzen, er hat die Demut und die Ehrfurcht, Gott zu bitten, dass er ein guter König wird. Und das ist das Erste schon am Samuel, was ihn auszeichnet, diese Tatsache. Und das Zweite, dann der Inhalt des Gebetes, ist dann wunderschön, ich lese es nochmal vor. Ich bin noch sehr jung, ich weiß nicht aus noch ein. Dein Knecht aber steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Also seine Bitte ist, dass er ein hörendes Herz bekommt, um unterscheiden zu können, was gut, was böse ist. Er bittet, und das ist das Spannende, Gott sagt eben, weil du diese Bitte ausgesprochen hast, nicht um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, deshalb soll die Bitte erfüllt werden. Vielleicht kennen Sie den bisschen saloppen Spruch, ich, meiner, mich, mir, Gott segne alle vier. Ich weiß nicht, ob Ihre Top 4 von Ihrer Statistik so ein bisschen in diese Richtung gehen. Vielleicht, man muss ehrlich zu sich selber sein, also es gibt natürlich Menschen, die beten mehr für andere, mehr für sich selbst. Ich glaube schon, dass die Tendenz eher dahin geht, dass wir uns um uns selber sorgen. Und jetzt ist so interessant, Salomo tut genau das nicht. Er betet für das größere Ganze in dieser Verantwortung als König. Jetzt könnte man sagen, okay, und jetzt für uns, die wir unseren Weg mit Gott gehen, was heißt das? Zuerst einmal ist das Gebet, sage ich mal, das Paradegebet für Politiker. Also vielleicht der Kanzler Merz, der gerade noch neue Leute um sich schart, dem könnte man dieses Gebet, aber er geht, soweit ich weiß, sonntags auch in die Messe. Also kann sein, dass er dieses Gebet auch hört. Also Paradebeispiel für die, die Verantwortung für ein Volk haben, ja. Aber nicht nur das. Also das wäre zu einfach zu sagen, das ist halt für die Mächtigen, damit sie ihr Volk gut regieren, sondern ich denke für jeden und jede unter uns in seiner und ihrer Berufung, ob das als Mutter ist, als Oma, als Vater, im Job, im Ehrenamt, in der Aufgabe, die ich habe, in der geistlichen Gemeinschaft, wie auch immer. Also ich stehe an einem Ort in dieser Welt und ich habe eine Sendung und ich habe eine Aufgabe. Und da kann man natürlich auch sagen, ja, mache ich halt nach meinem besten Wissen und Gewissen, ja eh. Aber ich denke, der Salomo, das ist das beste Beispiel, immer wieder zu Gott zu sprechen, zu sagen, vielleicht nicht, ich bin noch jung, aber ich bin Mensch, ich bin begrenzt. Ich bin in diesem Leben und ich glaube, dass ich nicht einfach nur ein Zahnrad im System bin, sondern dass ich eine Sendung habe, Gott, und das ist Verantwortung. Und ich bin dazu begrenzt und ich werde fallen und ich bin also jeder kann es in seinen Worten tun, aber dass wir immer wieder für unsere Aufgabe, da wo wir stehen, dieses Gebet sprechen, dass wir unsere Berufung gut leben können. Das ist, denke ich, das Hauptlernen, was wir vom Salomo mitnehmen können. Und vielleicht, also könnte ein spiritueller Impuls für die nächste Zeit sein, 1. Könige Kapitel 3, man kann sich das Gebet vom Salomo nehmen und kann sehr leicht umschreiben in die eigenen Worte, also in die Aufgabe, die ich habe, und dann meine Worte einfügen. Und es könnte so ein Gebet am Morgen sein, was man sagt, das bitte ich einfach jeden Tag für die Aufgabe, in der ich stehe. Und durch das Beten solch eines Gebetes, oder ich kann es auch ganz frei in meinen Worten machen, gar keine Frage, passiert etwas, was noch tiefer geht. Denn ich denke, dass der Salomo uns nicht nur gute Worte gibt, sondern uns auch zeigt, dass es einen Reifungsprozess im Gebet gibt. Und dieser Reifungsprozess bedeutet genau das, also aus dem, und da ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir für unsere Anliegen beten, aber dass ein Reifungsprozess geschieht, dass sich unsere Augen, unsere Inneren öffnen, dass ich weiß, ich bin in einem größeren Zusammenhang, Gott hat mich in diese Welt gegeben, ich bin Teil der Kirche, Teil des Leibes Christi und hier habe ich eine Aufgabe und die ist wichtig und mag sie noch so unscheinbar sein und dass mein Herzensanliegen wird, diese Aufgabe nach Gottes Willen gut zu leben. Das ist ein Reifen. Und wenn das innerlich und im Gebet, das sieht ja erstmal niemand, aber wenn da eine Reifung immer wieder stattfindet, das wirkt sich automatisch auf unsere Aufgaben aus. Die Mutter Teresa hat das immer so schön gesagt, also wir müssen viel beten, damit sich unser Glaube nährt und wenn unser Glaube wächst, dann wächst auch unsere Liebe. Und von dem her nehmen wir den Salomo als Vorbild. Ich will ihn nicht verklären, er hat auch einiges falsch gemacht, aber er ist der bekannt geworden ist, dass er ein hörendes Herz hatte, die Demut hatte, Gott zu bitten, ein guter König zu sein. Und das wollen wir mitnehmen in unsere Berufung, in unseren Weg. Amen.